Zünftig unterwegs, ein FHB-Podcast. Auf der Walz ziehen Handwerksgesellinnen und Gesellen 3 Jahre und 1 Tag lang durch die Welt, streng nach alten Regeln. Sie reisen zu Fuß oder per Anhalter, dürfen nicht für eine Unterkunft bezahlen und müssen ihre Heimat im Umkreis von 50 Kilometern meiden. Nur wer ledig, kinderlos und schuldenfrei ist, darf diese jahrhundertealte Tradition antreten, um Handwerk, Abenteuer und Freiheit zu erleben. Erkennbar sind sie an ihrer Kluft, der traditionellen Handwerkskleidung, die ihre Zugehörigkeit zeigt und ihnen Tür und Tor öffnet. Ihre Geschichten sind so vielfältig wie die Wege, die sie gehen. Mein Name ist Jasmin Teutrine und ich sage herzlich willkommen bei Zünftig unterwegs, dem FHB-Interview-Podcast mit Menschen auf der Walz.
Ja, schön, dass du da bist und Lust hast mitzumachen. Sag mal, magst du deinen Namen sagen?
Ja, ich bin Basti, genau.
Und du bist?
Ja, ich bin Tischler, genau, und jetzt seit knapp 3 Jahren unterwegs.
Dann bist du ja bald am Ende. 3 Jahre und 1 Tag seid ihr doch eigentlich unterwegs, oder?
Ganz genau. Also jetzt im Januar ist es soweit. Dann könnte ich theoretisch nach Hause gehen.
Oh, theoretisch.
Aber, ja, es wird noch ein bisschen länger werden.
Du hast Bock.
Ja, es macht noch Spaß, definitiv.
Okay. Und du sagst, du bist jetzt schon 3 Jahre unterwegs. Heißt das, du warst auch schon im Ausland? Viele gehen ja irgendwie im 3. Jahr ins Ausland, oder?
Genau.
Du hast schon einiges gesehen. Erzähl doch mal, wo du angefangen hast und wo es dich so überall hingeführt hat.
Ich komme ursprünglich aus Gummersbach. Das ist ein Stückchen östlich von Köln im Bergischen Land. Und ja, bin bis jetzt so in Europa rumgekommen. Also Deutschland war so eigentlich die längste Zeit, wo ich natürlich so war von den Ländern. Aber ich war in Rumänien zum Beispiel diesen Sommer. Letztes Jahr war ich 3 Monate auf Island. Ich war in Norwegen, in Spanien, Italien und irgendwie alles, was so dazwischen liegt.
Wow, ja. Du hast einiges gesehen. Ja. Was war denn die Initialzündung, dass du überhaupt gesagt hast, du kannst dir vorstellen, auf die Walz zu gehen? Oder woher kam das?
Ja, ich habe 2020 meine Ausbildung abgeschlossen und war damals aber noch, hatte in der Ausbildung davon erfahren, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Aber damals kamen mir die 3 Jahre dann irgendwie doch noch ganz schön lang vor. Dann habe ich mal noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe mal ein Semester studiert. Das war dann aber auch nichts für mich. Dann bin ich wieder zurück ins Handwerk.
Was hast du studiert?
Bauingenieurwesen.
Okay, also schon artverwandt.
Genau, schon. Mhm. Aber mir hat es einfach gefehlt, tatsächlich physische Ergebnisse zu sehen. Wenn ich morgens in die Werkstatt komme oder eben auf der Baustelle bin und irgendwas mache und dann abends mache ich Feierabend und ich kann halt tatsächlich sehen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe. Und diese Befriedigung hat mir in diesem Studium sehr gefehlt. Und das ganze Studentenleben drumherum hat auch gefehlt, weil es eben genau zur Corona-Zeit war. Und dann bin ich wieder zurück ins Handwerk, habe dann noch mal ein bisschen gearbeitet und habe dann aber irgendwann gedacht, dann kam der Gedanke auf, boah, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und dann muss ich mich mein Leben lang fragen, was wäre gewesen, wenn ich das gemacht hätte? Was hätte sich in meinem Leben verändert? Und wie wäre das dann verlaufen? Und dann war es eigentlich vorbei, dann musste ich los.
Ihr habt ja auch ganz viele Traditionen, von denen normale Menschen im Alltag ja eigentlich gar nichts mitbekommen. Ne? Also magst du mal so ein paar Regeln erklären und waren dir überhaupt alle Regeln klar, bevor du losgegangen bist? Wusstest du, was auf dich zukommt?
Ja, also grundsätzlich weiß man, also man weiß theoretisch, was auf einen zukommt. Also so, es gibt so ein paar Voraussetzungen auch, um losgehen zu können. Das ist dann zum Beispiel, dass man unter 30 ist, dass man ein traditionelles Handwerk gelernt hat, einen Gesellenbrief hat, dass man schuldenfrei ist und verheiratet und kinderlos. So, das sind die Grundvoraussetzungen. Damit man einfach keine Verpflichtungen in der Heimat hat, denen man sich stellen muss, sondern dass man wirklich frei um die Welt ziehen kann. Und dann, wenn man unterwegs ist, klar hat man jeden Tag die Kluft an, dass man als Wandergeselle erkennbar ist. und hat so ein paar Verhaltensregeln, dass wir einfach uns immer anständig verhalten in der Öffentlichkeit. Das ist einfach wichtig. Da gibt es noch ganz viele Feinheiten, wie das alles funktioniert. Und das Gröbste davon weiß man, wenn man losgeht. Aber wie sich das dann tatsächlich anfühlt, unterwegs zu sein, darauf kann man sich eigentlich, glaube ich, nicht vorbereiten. Das ist einfach, ja, auch ein großes Abenteuer.
Was waren so mit die herausforderndsten Situationen, die du vorher nicht absehen konntest, die auch so auf dich zugekommen sind in den letzten 3 Jahren?
Also einmal steht man natürlich sehr in der Öffentlichkeit so. Ne? Man wird viel von Menschen angesprochen und unterhält sich viel mit Menschen. Und das ist oft sehr schön. Man hat sehr viele schöne Gespräche.
Man muss auch einfach einen Podcast mal mitmachen.
Genau, zum Beispiel ganz spontan auch mal in einem Podcast sitzen. Ja, aber das sind so Sachen, da gewöhnt man sich dran. Und das ist auch schön. Es gibt natürlich auch Tage, da hat man dann nicht unbedingt so viel Lust darauf und möchte vielleicht einfach mal ein bisschen für sich sein, ist dann aber halt trotzdem unterwegs und man spricht mit den Menschen. Und das ist manchmal anstrengend, aber dann immer noch wieder Begegnungen, die einem dann auch in diesen Momenten manchmal ganz schön weiterhelfen. Wo man auf einmal irgendwie tief in ein Gespräch einsteigt mit Menschen, wenn man mit denen mittrennt zum Beispiel oder irgendwie in der Innenstadt, wenn man da unterwegs ist, mal angesprochen wird, wo es einfach ja, tolle Begegnungen sind. Und das sind dann so Momente, die sind echt wertvoll, genau.
Was war die schönste Begegnung jetzt in den letzten 3 Jahren, die du hattest? Gibt es da eine, die so outstanding war, wo du sagst, die bleibt dir in Erinnerung? Ihr habt ja auch eure Wandertagebücher, glaube ich, ne? Oder Wanderbücher,
genau, wie heißt Wanderbücher, die?
Wanderbücher, genau. Einfach nur, ne? Wo ihr ja, glaube ich, auch alles so festhaltet wie in einem Tagebuch, oder?
Nee, das nicht.
Ach so.
Wir schreiben da nicht selber rein.
Okay, das sind die, die von euren, wo ihr dann arbeitet?
Genau, da kommen dann die Arbeitszeugnisse rein von den Firmen, von den Meistern, wo wir gearbeitet haben. Mhm. Das ist der eine Aspekt vom Wanderbuch und der andere ist, dass da die Siegel von den Städten reinkommen, wo wir waren.
Mhm. Okay, und hast du denn noch zusätzlich ein Tagebuch, was du dann führst? Also dann wirklich ein Wandertagebuch?
Tatsächlich leider nein und das ist sowas, was ich so ein bisschen bereue. Mhm. Wenn ich da von Anfang an mal dran gewesen wäre, um mir mal aufzuschreiben, irgendwie so wenigstens grob in so 2, 3 Stichwörtern, was am Tag passiert ist, das wäre so im Nachhinein eine schöne Sache gewesen, dass ich ein bisschen mehr Anhaltspunkte habe. Ich schreibe mir immer auf, an welchem Ort ich geschlafen habe, in welcher Stadt. Das habe ich jetzt für die ganze Zeit gemacht. Und wenn man das dann so durchgeht, dann fallen einem dann schon zu den meisten Orten dann eigentlich wieder so grob ein, wo man da gepennt hat. Und manchmal sogar wie der Tag war, aber es ist einfach so viel, was passiert, dass man manchmal, wenn man einfach eine Woche nur am Reisen ist, dass man da schon manchmal durcheinander kommt, was ist jetzt eigentlich an welchem Tag passiert. So, das ist schon manchmal erschreckend.
Und wenn du jetzt in deine Erinnerung kramst, was war da die schönste Begegnung oder die für dich am wertvollste oder bedeutendste Begegnung bisher in den 3 Jahren?
Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Mir fällt immer wieder ein Lift an eine Frau, bei der ich mitgefahren bin. Die hat mich mitgenommen. Ich hatte vorher Verwandte von mir besucht und das war ja ganz nett, aber jetzt auch nicht übermäßig spannend, ehrlich gesagt. Und das war, die hat mich dann von da aus, hatte ich mich dann wieder an die Straße gestellt, die hat mich mitgenommen. Das war eine Theaterpädagogin.
Also ihr stellt euch auch nochmal einfach, ne? Also viele kennen das ja, ihr steht am Straßenrand.
Genau.
Und trampt dann einfach und weil ihr dürft kein Geld ausgeben.
Fürs Reisen,
ne?
Genau. Und für die Unterkunft.
Genau, um das nochmal so festzuhalten.
Mhm. Das Trampen ist eigentlich unsere Hauptreisemöglichkeit.
Okay.
Die Frau hat mich da mitgenommen und wir sind total spontan in ein total spannendes, tiefes Gespräch eingestiegen. Irgendwie hat man manchmal, wenn man bei den Menschen so ins Auto steigt, irgendwie dann auf einmal eine Verbindung. Und viele Leute spüren halt irgendwie, okay, man sieht sich jetzt einmal, man hat jetzt irgendwie eine Autofahrt, die kann 5 Minuten sein oder auch 3 Stunden, je nachdem, wie weit man mitfährt. Und sie wissen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir uns wiedersehen. Und dann erzählen viele Menschen sehr private Dinge von sich. Und das ist manchmal echt, echt spannend, weil man dann einen Einblick in das Leben der Menschen bekommt und man kann selber intensiv aus seinem Leben erzählen und sich diese Eindrücke austauschen. Und so ergeben sich manchmal wunderbare Gespräche, so eben mit dieser Frau, wo ich mitgefahren bin. Und dann muss ich immer wieder dran denken. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, worüber wir uns unterhalten haben tatsächlich. Aber ich weiß einfach noch dieses Gefühl von so einem, wir verstehen uns. Und es war eine tolle Begegnung. Und so hat man aber tatsächlich, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, aber so hat man immer wieder tolle Begegnungen. Also ich habe viele gute Freunde, sehr gute Freunde gefunden.
Jetzt unter den Wandergesellen oder dann auch darüber hinaus, wie du sagst, mit den Menschen, die du triffst?
Beides tatsächlich. Mhm. Also natürlich unter den Wandergesellen sehr intensive Freundschaften. Wenn man mit Leuten, mit anderen Gesellen unterwegs ist und dann gemeinsam Abenteuer erlebt und das irgendwie gemeinsam durchsteht, das schweißt für immer zusammen. Ne? Und da weiß ich, da habe ich Menschen, auf die ich mich verlassen kann und das mein Leben lang. Ja, das sind großartige Freunde, die ich da gefunden habe. Und dann aber natürlich auch mit den Menschen, die einem so begegnen. Oder wo man mal gearbeitet hat oder mal eine Zeit lang einfach war, wo man sein konnte. Da habe ich auch Freunde gefunden, die für immer bleiben werden. Davon bin ich überzeugt, ja.
Wenn du dann jetzt so unterwegs bist und losgehst, wie findest du Arbeit?
Also manchmal kommt die Arbeit ganz von alleine zu einem. Dann wird man angesprochen, sagt, boah, hier, ich habe einen Betrieb und gerade ist irgendwie Not am Mann. Kannst du nicht vielleicht mal einspringen, hast du gerade Zeit? Und wenn das gerade dann passt das. Manchmal haben wir natürlich auch andere Pläne. Und dann geht man aber auch ganz bewusst auf Arbeitssuche und geht dann eben von Betrieb zu Betrieb und fragt nach, wie sieht das aus? Habt ihr gerade was zu tun? Oft gibt es auch Empfehlungen von anderen Gesellen, die in irgendeinem Betrieb waren und sagen, ja, das war cool, der Chef ist cool, die Gesellen sind nett und ist irgendwie einfach schöne Arbeit, da kann man was lernen. Dann geht man auch gerne dahin. Es gibt immer wieder so Betriebe, die sind sehr beliebt bei Gesellen.
Mhm. Und was war so das schönste Stück, was du hergestellt hast, woran du mitgearbeitet hast jetzt in diesen 3 Jahren? Also gab es da irgendwas, was besonders war für dich oder wo du vielleicht auch am meisten gelernt hast oder was einfach irgendwie sowieso als Tischler irgendwie total besonders ist, wo du sagst, wenn du jetzt zu Hause geblieben wärst, hättest du das nie gelernt oder nie gesehen oder nie machen dürfen?
Ja, da gibt es eigentlich vor allem so 2 Projekte, die da hervorstechen. Ich habe tatsächlich recht viel auch gewerksübergreifend gearbeitet. Wir waren viel mit Zimmerern unterwegs und daraus hat sich eben auch ergeben, dass man viel Zimmerei dann eben zusammen gemacht hat, was halt wieder ein ganz anderes Gewerk ist als der Tischler. Manchmal wird es so ein bisschen verwechselt, aber als Tischler baut man halt eigentlich vor allem Möbel, macht Innenausbau, Fenster, Türen, Boden. Genau, die Zimmerer bauen das Haus an sich oder machen den Dachstuhl. Und da habe ich eben viel mitgearbeitet und habe viel Fachwerksanierung gemacht. Gerade bei einer Baustelle, bei Menschen, wo die Bauherren auch sehr, sehr gute Freunde von mir geworden sind, wo ich jetzt immer mal wieder war. Und habe da viel dazugelernt, was gerade eben so Fachwerk angeht. Wir haben neue Fachwerkwände gestellt, haben eben alte ausgebessert. Und das ist so dieses eine Projekt, das ist ein altes Fachwerkhaus von 1790, was wir da sehr, sehr aufwendig saniert und restauriert haben. Das hat mich echt weitergebracht. Also da haben wir ganz viel gemacht. Und dann das Projekt, wo ich war auf Island. Da waren wir mit 4 Gesellen oben und wurden da von einem Architektenpärchen, das auf Island wohnt, schon vorher kontaktiert tatsächlich. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise gibt sich das dann so. Aber die hatten schon vorher mal Kontakt mit Gesellen und haben so irgendwie geschafft, zu uns Kontakt aufzunehmen, was ja auch nicht immer so ganz einfach ist.
Mhm. Weil ihr reist ja auch ohne Telefon, ne?
Ganz
ihr seid
genau.
Eigentlich gar nicht wirklich zu erreichen, ne?
Ja. Das ist bei uns immer schwierig. Also es ist nicht so, dass man uns anfordern kann. Aber die hatten eben Kontakt zu einem ehemaligen Wandergesellen und der hat den Kontakt zu uns aufgenommen. Und so sind wir an diesen Job gekommen. Und dann haben wir auf Island ein kleines, so vom Design her, von der Gestaltung her, so japanisch angehauchtes Teehaus gebaut. Das erste Hanfkalkgebäude auf Island. Das ist so eine spezielle Dämmung aus Hanfschäben und Kalk. Die eben auch in diesem Fall, so wie das da konstruiert war, auch quasi die Wände an sich gemacht hat, an sich ja, erstellt hat quasi und eben gleichzeitig auch die Dämmung ist. Und das haben wir von Grund auf gebaut, bis es quasi fertig war. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist das Verputzen. Und dafür habe ich dann auf Island in der Werkstatt, die ich dann nutzen konnte, eine sehr spezielle Tür gebaut mit einem eigenen Türprofil, das ich mir dann da ausgedacht habe. Und das war eine großartige Arbeit. Also und das eben dann eben auch zu viert da oben zu machen und dann zusammen mit den Architekten das auszuarbeiten. Das war einfach fantastisch. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Das werde ich nie vergessen, dieses Projekt. Und die Menschen auch. Weil ich weiß, da kann ich immer wieder hinkommen und ich werde mich immer wieder freuen, die zu sehen. Und ich weiß auch, dass die sich freuen, mich zu sehen. Ja.
Und deine Arbeit zu sehen, ne?
Ganz
und da,
genau.
Du weißt, dass da was steht, was so in einzigartig ist, ne?
Absolut.
Woran du gearbeitet hast, naja, schön. Du hast ja schon Island gesagt, wie lange wart ihr denn da?
Wir waren 3 Monate auf der Insel, ja.
Und fandest du es dann schade, dann wieder den Ort zu verlassen oder wolltest du dann gerne auch weitermachen?
Boah, Island ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. und wir sind da auch 2-mal um die Insel rumgetrennt und so und haben uns da wirklich auch viel angeschaut in der Zeit. Und dann war es irgendwann, also es war wunderschön, aber irgendwann war es auch dann Zeit, mal wieder woanders hinzukommen. Also grundsätzlich bleiben wir halt immer maximal 3 Monate an einem Ort und dann ziehen wir weiter. Wir sagen, wenn der Nachbarshund nicht mehr bellt und der Postbote grüßt, dann ist es Zeit weiterzuziehen und dann juckt es auch in der Regel unter den Füßen. Jetzt waren wir da auf Island natürlich nicht die ganze Zeit nur an einem Ort, sondern sind auch viel hin und her gereist, haben uns dann noch ein paar andere Sachen angeschaut, aber dann irgendwann war es auch gut.
Das heißt, da habt ihr dann doch für Unterkunft dann doch Geld bezahlt?
Wir haben von den Architekten Unterkunft gestellt bekommen.
Ah, okay.
Genau.
Wie ist das sonst so? Du weißt ja manchmal gar nicht, wo du dann die Nacht überschläfst, ne? Gibt es irgendwie so, jetzt bist du schon 3 Jahre unterwegs, hast du irgendwie so Spots, von denen du weißt, da kann ich immer hin? Oder hat man dann irgendwie Freunde sowieso und reist dann sowieso schon in die Richtung ungefähr? Oder hast du irgendwie Tricks, um einen Schlafplatz zu finden für die Nacht? Oder hast du auch schon mal ganz absurde Orte für die Nacht, die suchen müssen?
Ja, man schläft schon durchaus manchmal an ungewöhnlichen Orten. Also ich meine, so nach 3 Jahren kennt man schon einige Menschen. Und gerade das Netzwerk aus Einheimischen, also aus ehemaligen Wandergesellen, die dann wieder eben zu Hause sind, das hilft oft sehr. Da kennt man natürlich auch viele und da kann man eigentlich immer unterkommen. Und man hat irgendwann, kennt man in eigentlich fast jeder größeren Stadt, zumindest in Deutschland, dann jemanden, wo man dann mal unterkommen kann. Aber wenn man einfach so unterwegs ist, dann ergibt sich das oft. Ne? Manchmal wird man eingeladen von Menschen, die sagen, boah, du kannst mal eine Nacht hier bei mir auf der Couch pennen, wenn du möchtest. Es gibt auch so ein paar Anlaufstellen, es sind nicht allzu viele, so Unterkünfte, wo wir immer einfach sein können als Gesellen, das ist oft selbst organisiert. Aber das sind auch nicht so viele tatsächlich und ansonsten auch gerne halt draußen. Gerade im Sommer, wenn man den Schlafsack dabei, ist das überhaupt kein Problem. Im Winter muss man dann zumindest mal gucken, dass man überdacht liegt. Aber auch das ist möglich. Zwar dann nicht ganz so gemütlich oft, aber geht auch. Ungewöhnlichste, wo ich mal geschlafen habe, schwer zu sagen, aber ich zum Beispiel mal am Nürburgring war ich mal unterwegs. Und dann war auch quasi so ein kleines, von privaten Rennteams, ein kleines Rennen da. Und ich habe mich mit den Leuten da ein bisschen angefreundet. Wir haben im Fahrerlager zusammen gegrillt. Und danach konnte ich im Anhänger von ihrem Rennauto schlafen. Genau, das zum Beispiel. Und so ergeben sich immer wieder interessante Stellen, an denen man dann schläft. Teilweise mit einem sehr schönen Ausblick am Morgen, wenn man dann aufwacht. Also es ist echt schön. Ich schlafe auch gerne draußen, ja.
Und hat die Wanderschaft dann Verständnis von Heimat und Zugehörigkeit verändert?
Also schwer zu sagen. Also ich würde sagen, für mich verschwimmen so ein bisschen die Grenzen tatsächlich, ja. Also ich fühle mich an vielen Orten zu Hause. Also klar ist es nie wirklich richtig mein Zuhause, dass ich sage, okay, es ist jetzt mein Zimmer und ich mache die Tür zu. Das fehlt tatsächlich auch manchmal so ein bisschen. Das ist was ich manchmal ein bisschen vermisse, dass man einfach mal die Tür zumacht und dann ist gut. So, dass die Orte sind halt sehr selten, wo man das mal machen kann. Aber das ist eben auch Teil davon. Und ja, dieses Gefühl von Heimat, das ist eigentlich was ich, glaube ich, in mir trage. Also das ist nicht unbedingt ein fester Ort, sondern das kann überall da sein, wo ich mich wohlfühle. Und das ist oft einfach mein Schlafsack. Und wenn ich den zuziehe, dann bin ich da einfach zu Hause in dem Moment. Und am nächsten Tag ist es dann wieder ganz woanders. Ja.
Was war oder hattest du einen MacGyver-Moment in deinen 3 Jahren, wo du mit minimalsten Mitteln ein Problem lösen musstest?
Ja, ich glaube, so Momente gibt es immer wieder. Da erinnere ich mich zum Beispiel an einen Moment auf Island. Da bin ich mit einem meiner allerbesten Reisekameraden um Island rumgetrennt, um den Süden rum. Und da ist wirklich sehr wenig los. Also da fahren nur wirklich wenig Autos. Und wenn dann auch Touristen mit vollgestopfter Karre und so, die einen dann nicht mitnehmen können. Und das war enorm zäh. Also das war schon eine große Herausforderung. Und wir hatten natürlich auch kein Zelt dabei, obwohl uns vorher dringend dazu geraten wurde. Haben wir natürlich gesagt, nee, wir brauchen kein Zelt. Und dann standen wir da mitten im Nix, nur Steine um uns rum quasi und an dieser Straße, wo dann eben alle halbe Stunde mal ein Auto fuhr, das dann an uns vorbeigefahren ist. Und es wurde kalt und es hat angefangen mit Regnen. Und dann haben wir uns da so ein bisschen Holz zusammengesucht, so ein paar ganz kleine Äste, die da halt rumlagen, und haben versucht, uns so ein bisschen Feuer zu machen, um warm zu bleiben. Und das war schon, da hatten wir langsam echt schlechte Laune. Und dann sind wir ein paar Meter weiter gelaufen. Und da kam dann irgendwann noch so eine Brücke und daneben war so ein ganz, ganz kleines Häuschen mit so einer irgendwie Wetterüberwachungsstation drin oder so. Und dann haben wir gesagt, scheiße, es wurde langsam dunkel. Es sieht so aus, als müssten wir jetzt hier irgendwie übernachten. Und es regnete halt. Und dann, da war ein kleines Schloss dran an diesem Häuschen. Da haben wir gedacht, ey, es geht nicht, wir können jetzt hier nicht so pennen. Und dann haben wir irgendwie dieses Schloss quasi aufgebrochen. Ich habe so ein kleines Multitool dabei mit Zange. Und damit haben wir das irgendwie hingekriegt und standen da drin. Und wir konnten im Grunde gerade beide so zu zweit nebeneinander stehen. Aber wir waren wenigstens im Trockenen. Und waren darüber schon glücklich. Und war irgendwie dann auch eine lustige Situation, weil wir da standen und haben gedacht, boah, okay, alles klar, dann pennen wir jetzt hier. Also war zum Glück nicht allzu weit weg von der Straße. Und wir standen dann bei diesem Häuschen und haben rausgeguckt in den Regen. Und haben gesagt, da hinten kommt ein Auto. Okay, dann ist einer an die Straße gerannt und hat einen Daumen rausgehalten. Und dann haben wir es tatsächlich zum Glück noch geschafft, da wegzukommen. Das wäre sonst echt keine schöne Nacht geworden. Aber so ist eine schöne Geschichte daraus geworden. Und so entstehen ganz viele schöne Geschichten, die man eben miteinander erlebt. Ja.
Man wird so ein bisschen dankbarer, oder? Und der Fokus shiftet so ein bisschen auf die wichtigen Sachen im Leben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch nicht allzu viel dabei. Und irgendwann merkt man, was tatsächlich wichtig ist, was man wirklich, wirklich braucht. Und manchmal ist es einfach nur mal eben ein paar Meter weiter mitgenommen zu werden oder dass man vielleicht mal auf einen Kaffee oder ein Bier eingeladen wird und vielleicht einfach mal ein nettes Gespräch hat oder vielleicht auch einfach mal kurz seine Ruhe hat. Diese Momente, das ist, genau, es sind oft Kleinigkeiten.
Du hast gesagt, du möchtest noch weiter unterwegs sein. 3 Jahre und ein Tag reichen dir nicht. Mhm. Wo führt es dich als nächstes hin? Was hast du für Pläne?
Also jetzt erstmal noch ein bisschen hier durch Deutschland und dann mal schauen. Also nächstes Jahr werden viele Menschen, mit denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, nach Hause gehen. Und die möchte ich unbedingt begleiten. Also wenn jemand dann nach Hause geht, dann gibt es in der Regel so eine Heimgehwoche quasi. Dann nähert man sich eine Woche lang in einer größeren Gruppe oft auch quasi seinem oder ihrem Heimatort an. Und da möchte ich bei diesen Menschen auf jeden Fall mit dabei sein. Also mal schauen, wie viel Platz dann noch dazwischen ist, noch groß ins Ausland zu reisen. Wo ich auf jeden Fall noch hin möchte, ist Georgien. Jetzt muss man erst mal schauen, wie sich da die politische Situation weiterentwickelt. Aber das wäre ein großes Reiseziel von mir. Ich habe viel, viel Gutes von der Gegend gehört und von den Menschen, von der Gastfreundschaftlichkeit und auch vom Essen. Ja, genau, das möchte ich mir auf jeden Fall noch anschauen.
Stichwort Heimgehwoche. Das heißt, eine Woche geht man heim dann und zelebriert das dann auch richtig. Und genau. Das heißt, ihr seid dann wirklich auch eine Woche dann im großen Pulk dann unterwegs?
Ja, das ist häufig so. Man muss es nicht so machen, aber das ist bei vielen so. Ne? Wenn man dann über die 3 Jahre, die man mindestens unterwegs war, viele eben halt auch länger, lernt man so viele andere Gesellen kennen, mit denen man viel Zeit verbracht hat. Und dann genießt man eine Woche nochmal so richtig zusammen. Ja. Das ist dann auch immer viel Action, natürlich. Aber macht eben auch sehr viel Spaß. Ja.
Gibt es da sonst noch Rituale auf dem Heimweg oder dann bei der Ankunft?
Häufig ist es so, dass man dann quasi wieder übers, wenn man dann an seinen Heimatort kommt, wieder übers Ortsschild zurücksteigt. Also wenn man losgeht, ist es bei vielen so, man muss es nicht machen, aber viele machen es heute so, dass man dann eben übers Ortsschild steigt, sich auf dem Ortsschild sitzt und auch einmal der Familie und Freunden Tschüss sagt quasi und dann lässt man sich in den Arm der Gesellen fallen und dann ist man Teil unserer Familie quasi und dann dreht man sich nicht mehr rum und geht los. Und mehr oder weniger das Gleiche macht man auch auf dem Rückweg. Ja. Dann sitzt man auch auf dem Schild und kann den Gesellen mal Tschüss sagen und ist wieder Teil seiner ursprünglichen Familie, sag ich mal. Ja.
Und hast du auch eine Pulle Schnaps verbuddelt? Ich habe gehört, man verbuddelt eine Pulle Schnaps noch vorher, damit man was hat, auf das man sich freuen kann.
Ganz genau, das wird auch gerne gemacht. Das habe ich auch bei meinem Ortsschild liegen. Ja. Ich hoffe, dass ich sie noch wiederfinde.
Was Besonderes?
Ich glaube, es ist irgendein Obstler. Ja, wir haben natürlich die Hälfte dieser einen Flasche dann auch vorher schon getrunken. Und es gibt noch eine zweite Flasche, die liegt daneben. Die haben wir auch vollständig ausgetrunken vorher. Genau, und da sind so ein paar Zettel drin mit Wünschen, die mir damals meine Freunde und Familie aufgeschrieben haben, was sie mir wünschen für unterwegs. Genau, aber so, ich meine, das war halt auch ein toller Moment, so an alles erinnere ich mich jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich bin gespannt, was da so alles drinsteht, auf jeden Fall, ja.
Wie lange planst du noch unterwegs zu sein?
Das kann ich so ganz genau nicht sagen, aber ich möchte auf keinen Fall im Winter nach Hause gehen, ich bin im Winter losgegangen und ich habe auch schon Heimgehen im Winter mitgemacht und das macht einfach nicht so viel Spaß wie im Sommer.
Den Schnaps auszubuddeln.
Ja, genau, dann steht man da im Regen und es ist kalt und auch die ganze Woche über... Das macht einfach mehr Spaß im Sommer. Also ich möchte auf jeden Fall im Sommer nach Hause und nicht den kommenden, sondern wenn überhaupt, dann den Sommer drauf. Dann wäre ich 4,5 Jahre unterwegs. Das ist was ich mir so vorstellen könnte. Aber wie das dann tatsächlich aussieht, das weiß ich noch nicht. Ob ich noch dann nochmal Lust habe auf ein Jahr, mal gucken. Das halte ich mir noch offen.
Schön. Wir wünschen dir auf jeden Fall fixe Tippelei.
Ja, fix bedankt.
Und vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit.
Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Danke dir.